Barde des Ruhrgebiets nennt man ihn liebevoll. Frank Baier, 1943 geboren, prägte die musikalische Szene im Kohlenpott wie kaum ein anderer. Als Student erlebte er in den 60er Jahren auf der legendären Burg Waldeck im Hunsrück hautnah die erste Garde der deutschen Liedermacher, die mit politisch engagierten Songs der selbstgefälligen Gesellschaft im Wirtschaftswunderland den Spiegel vorhielten. Bald darauf stand Frank Baier selbst auf der Bühne, sang für den Erhalt von Zechen, trat bei den großen Streikkundgebungen der 70er Jahre auf, kämpfte gegen den schnellen Brüter in Kalka, vertonte Texte von Dichtern aus dem Ruhrgebiet und sammelte Lieder aus der Tradition der Bergarbeiter. Auch als Autor von Kinderliedern trat Frank Baier in Erscheinung. So komponierte er unter anderem für die Sesamstraße, die Sendung mit der Maus oder für die TV-Serie Familie Zisch. Als Mitglied einer Bürgerinitiative kämpfte er erfolgreich gegen den Abriss der Rhein-Preußen-Siedlung in Duisburg-Homberg. Bis heute lebt Frank Baier dort in einem der kleinen Bergarbeiterhäuser, das er selbst renoviert hat.
Ich bin in Essen groß geworden, also im Ruhrgebiet. Und da habe ich auch musikalisch so meine Entwicklungen gemacht. Das erste Instrument war eine Mundharmonika. Meine Eltern beide haben Mundharmonika gespielt und meine Mutter hat mir eine Mundharmonika geschenkt. Und mein erstes Konzert, wir saßen in einem Omnibus und ich saß hinten auf der letzten Bank in der Mitte und spielte auf meiner Mundharmonika, da war ich 4 oder 5, Lili Marleen. Und alle Leute guckten nicht nach vorne, sondern guckten nach hinten und dachten, der kleine Kerl spielt der Lili Marleen und zwar astrein. Weil mein Vater immer so einen Kopfhörer mir aufgesetzt hat und hat mir immer dann, wenn Lili Marleen im Radio lief oder wo, hat er mir immer Lili Marleen vorgespielt. Ich bin in einer Jungschar gewesen, Jugendbewegung, da ist sowieso viel gesungen worden und ein Freund hatte immer seine Ukulele bei. Dann hat er mir immer, wenn er nicht gespielt hat, hat er mir immer die Ukulele gegeben. Und dann habe ich mich so in dieses Instrument verliebt, dass ich dann irgendwann mir auch eine eigene Ukulele geholt habe. Da war ich unzertrennlich. Die Ukulele war natürlich ein wunderbares Instrument, was man bei den Fahrten immer mitnehmen konnte. Wir hatten damals diesen Tornister, ne? So Schlafsack drumherum gebunden und obendrauf irgendwie war die Ukulele. Und dann hinterher fing ich an mit dem Skiffle. In dem Jugendheim war eine Skiffeltruppe. Irgendwann war ich plötzlich der Boss von dieser Truppe, weil ich der Vorsänger war. Das war so 62, 63, 64 war ein wichtiges Jahr. Da haben wir sogar das Jazzfestival von Dinslaken gewonnen mit Skiffel. 5-stimmiger Gesang aus dem Hut raus. Da waren wir sogar im Fernsehen. Das war schon gar nicht schlecht. Für mich war das ein ganz, ganz wichtiger Einstieg. Ich war Werkstoffprüfer. Ich habe eine Lehre bei Krupp gemacht. Ich bin sozusagen Kruppscher Adel. Der Opa ist von Krupp, der Vater ist von Krupp und ich war auch von Krupp. Mein Opa war ein großer Meister. Mein Vater, der war auch Elektriker bei Krupp. Und ich habe meine Lehre gemacht in der Gießerei. Was so damals ganz wichtig war, ich war ja mit 11 Jahren das erste Mal sogar auf der Waldeck. Unten auf der Sängerwiese und da haben wir da gelagert und dann bin ich dann damals von der Sängerwiese aus hoch und auf der ersten Hälfte waren die Nerotter Wandervogel. Da kriegte ich erstmal den Arsch gehauen, weil die sagten, was willst du denn hier? Die rochen das förmlich, dass ich irgendwo nicht zu ihnen passte und dann haben die mich hochgejagt. Eine Etage höher war die Burg Waldeck und ich habe damals sogar mitbekommen, wie die Gruppen immer kamen und haben immer ihren Singewettstreit gemacht auf der Waldeck. Also habe ich im Grunde genommen die erste Situation erlebt von dem, was hinter die Waldeck-Festivals waren. Und dann hatte ich das große Glück, immer entscheidende Einstiege zu haben. Ich bin mitgenommen worden 1966, wo die ganzen deutschen Liedermacher, Wader, Degenhardt, May, Ivan Reprow, alles in der Richtung irgendwo. Und ich sah die zum ersten Mal auf der Bühne. Und damals waren auch die englischen und die amerikanischen Liedermacher und die Franzosen auch. Und dadurch habe ich ganz viel internationale Lieder gelernt. Und dann waren natürlich die großartigen Erlebnisse auf der Waldeck ging ja die Revolution los, mehr oder weniger. Das war ja für mich irgendwo auch ganz neu. Ich habe angefangen, 1966 zu studieren und war dann in der Zeit auch Student, mehr oder weniger. Und habe da ja so mitgekriegt, so 68er, so was ist da eigentlich so abgegangen? So ein Degenhardt, was hat der gesungen? So ein Walter Mossmann, was hat der gesungen? Was haben die Amerikaner gesungen? Die Waldeck war im Grunde genommen der Einstieg für meine ganze Liedermacherei. Ich habe dann 68 meine ersten eigenen Lieder geschrieben und gesungen. Ganz zaghaft Ansätze gemacht. Ich war der Erste, der englische Texte übertragen hat ins Deutsche. Ob der Ivan kommt, wer weiß. Ja, wer weiß. Ob er heute kommt oder morgen kommt, wer weiß. Das war so ein Renner. Den kannten sie alle. Aber dann habe ich dann ein Lied gemacht, Trauriger Mann Blues von Woody Guthrie, Worried Man Blues. Und da habe ich dann gemerkt, es konnten nicht alle Englisch. Und dann habe ich versucht, dann da irgendwie einen deutschen Text draus zu machen. Mann, bin ich einmal sauer, dann sing ich den bösen Blues und ich rede mit meinem Freund darüber, was man tun muss. Warum sollen wir unten sauer sein, damit oben alles lacht? Genau das war's, das haben wir falsch gemacht. Das war schon ein politisches Lied, wenn man das so will. Bernd Wittüser war damals der Protestsänger des Ruhrgebiets. Und er hatte einen Texter, das war der Thomas Rother. Thomas Rother schrieb politische Texte. Und irgendwann hat der Bernd Wittüser gesagt, pass mal auf, Frank, ich singe das Zeug nicht mehr, das kannst du haben. Nehmet und singet, weil der gemerkt hat, ich war mit einigen Liedern, war ich selber bei meinen Konzerten dabei. Damals hatte ich so die ersten Konzerte mit Hannes Wader, Jugendzentrum Essen. Hannes hat dann bei uns zu Hause gepennt. Der war natürlich einen halben Meter zu lang für die Couch. Dann hat meine Mutter einen Sessel genommen, hat den Sessel unten drunter geschoben, damit die Beine nicht runterhingen. Und Hannes hat bei meiner Mutter in der Wohnung in Essen gepennt. Das waren so meine ersten Konzerte, die ich auch mit den anderen Liedermachern zusammen gemacht habe. Und dann irgendwann war ich aber so pfiff, dass ich dann meine eigenen Lieder selber nur gespielt habe. Dieser Thomas Rother war natürlich jemand, der sehr stark ruhrgebietsorientiert seine Texte gemacht hat, der sehr viel mit den Bergleuten zu tun hatte. Da waren Streiks, ununterbrochen Streik, Stahlstreik 78, 79. Da wohnte ich schon in Bruckhausen. Direkt vor meiner Türe am Thyssen-Tor 1 ging das morgens los. In der Zeit war Biermann auch bei mir. Wir sind morgens um 5 aufgestanden, um 6 Uhr dann am Tor zu stehen. Winter, bockelkalt. Und Biermann hat dann auch bei den Streikenden auch Konzerte gemacht. Damals habe ich bereits aber auch schon meine eigenen Sachen gehabt. Die haben dauernd immer mich angerufen, haben gesagt, hör mal, da brennt es, da ist fürchterlich was los, du musst jetzt kommen. Und dann habe ich meistens Lieder gemacht, die auch direkt mit den Problemen zu tun haben. Meine ersten Kinderlieder waren über die Rhein-Preußen-Siedlung. Opa Weber oder Das Hochhaus ist hoch. Ich habe im Grunde genommen meine ersten Kinderlieder für die Sesamstraße und über Familie Zisch über die Siedlung hier gemacht. Es war nie ein Problem für mich, mit den Menschen hier in Kontakt zu kommen, sondern die Menschen kamen auf mich zu und sagten, Frank, komm, wir brauchen dich. Die wussten, Frank hat mit den Arbeitern und mit den Initiativen immer was an der Jacke und der war immer zu kriegen. Und er hatte genug Lieder auch, die immer passten. Das heißt also, wenn die losliefen, lief ich mit. Wenn die irgendwo eine Demo hatten, habe ich gesungen. Ich hatte ja auch Lieder. Großer Boss, wir loben dich, Kapital ist deine Stärke. Vor dir neigen Kumpel sich, hinter dir stehen 100 Werke. Und die ganze Werksarmee küsst dir Boss den dicken Zeh, großer Boss. Und sie freuten sich dann, wenn ich dann irgendwie so ein Ding raushau. Und mit Ukulele und Mundharmonika ist sowieso so ein kleines Geschenk gewesen eigentlich. Die Gitarre war gar nicht so, die Ukulele zog mehr. Die hatte einen ganz eigenen Rhythmus. Da war ich fit drauf. Ich war ein ungewöhnlicher Liedermacher gegenüber den großen Liedermachern. Ich war jemand, der so sehr stark verwurzelt war Deshalb hatte ich auch immer einen guten Kontakt zu Walter Mossmann. Das, was er unten im Dreiländereck gemacht hat und immer seine Lieder gegen das AKW.
Ein kleines Dorf am Niederrhein, Hönepöll genannt. Seit September 77 als Stoppkalka bekannt. 50.000 kamen von überall her und das nicht nur zum Spaß. Ihr Ziel war, stopp den schnellen Brüter auf der Wiese vom Bauermaß.
Kalka, wo die dann auch ankamen und sagten, wir machen jetzt eine Platte. Dann haben wir eine Platte gemacht, Bauermaß. Lieder gegen Atomenergie. Und da war mein Lied Bauermaß. Ein kleines Dorf am Niederrhein, Hönepöll genannt. Seit September 77 als Stopp Kalka bekannt. 50.000 kamen von überall her und das nicht nur zum Spaß. Ihr Ziel war, stopp den schnellen Brüter auf der Wiese vom Bauer Maas. Und solche Sachen habe ich dann gesungen. Diese Bauer Maas-Platte zog unglaublich los. Die Leute kauften, weil sie wussten, dass dieses Geld alle in die Bewegung gegen Kalka gegangen ist. Dann waren die 5.000 Mal verkauft. Ich habe den Bauer Maas mal besucht. Der ist in Hönepöll weggezogen. Da konnten sie den nicht mehr leiden, weil der ja den das ganze Geschäft kaputt gemacht hat. Dann sagte der Bauer Maas, nee, ich glaube, die Platte ist jetzt mittlerweile schon fast 10.000 Mal verkauft. Ich habe ja geklaut immer. Streets of London. Ich fiel ja bald aus alle Latschen. Kerwatt war das schön. Kühe auf der Wiese grasen, sie ist kein Brasseln, niemand rasen, die Ruhr konnt glatten Bächse sein, fast klar bis auf dem Grund. Und das war die Melodie von Streets of London. Und dann konnte ich dann immer mit denen zusammen den Refrain singen. Ich hatte ja auch das große Glück, die literarischen Werkstätten im Ruhrgebiet waren ja auch sehr, sehr rege. Und da waren großartige Autoren, Josef Reding, Lieselotte Rauner, Richard Limpert, Hugo Ernst Käufer. Ich musste für den Hugo Ernst Käufer jedes Mal, wenn der irgendwo einen guten Text gemacht hat, wieder ein neues Lied schreiben. Auf der Arbeit, die fanden mich natürlich entsetzlich. Die kriegten natürlich immer im Fernsehen mit oder wenn irgendwelche Platten oder so was waren, türkisch-deutsche Lieder, war ich mit einem Türken zusammen und habe dann da hochpolitisches Material, türkisches Material gespielt. Und das kriegten die dann mit übers Fernsehen. Und haben gedacht, meine Güte, der ist Ingenieur, der sollte sich da mal zusammenreißen irgendwie. Was macht der denn da? Und spielt dann da mit seiner Ukulele und mit Mundharmonika. Ich habe dann sogar angefangen, Sass zu spielen. Mesut Çavuşoğlu hat die Gitarre gespielt und ich habe die Sass gespielt. Oder ich habe die Quetsche gespielt. Dadurch habe ich sehr viel eben auch von solchen Liedern mitbekommen, weil ich eben mitgemacht habe, ne? Ich war zu berühmt hinterher. Die konnten mich gar nicht stoppen. Das hätte Ärger gegeben. Auch mein Arbeitgeber hat gar nicht erst probiert, mich zu stoppen. Die haben gedacht, der rudert sich selber kaputt. Das schafft er gar nicht. Der macht die Konzerte. Der hat eine Familie. Jetzt baut er hier noch an diesem Haus rum. Irgendwann ist er im Eimer. So eine Energie hat man nicht, ne? Aber ich hatte die Energie. Das war immer faszinierend. Ich habe dann immer durchgezogen. Ne? Ich bin unterwegs gewesen, sehr sogar. Immer wenn irgendwelche großen Festivals waren, Mainz, Open Air Festival oder so, dann habe ich immer ein festes Angebot bekommen. Die wollten mich haben mit meinen Liedern aus dem Ruhrgebiet. Das war für die immer irgendwo eine ganz besondere Nummer. Dann wurde ich dann nach Madagaskar geholt. Das war die große Tournee, die ich dann gemacht habe. Dafür musste ich allerdings Sonneurlaub nehmen. Zirklum Germano Malagasy, so was Ähnliches wie das Goethe-Institut. Die hatten 100 Jahre deutsch-madagassische Beziehungen. Und dann haben die überlegt, wo gab es einen Kontakt zwischen madagassischen und deutschen Liedermachern. Und vorher war der Liedermacher Zilun hier in Deutschland. Und ich habe mit den Zilun und der Gruppe habe ich auch Konzerte gemacht. Und kannte auch deren Lieder und die kannten meine Lieder. Und auf einmal kriegte ich das Ticket und flog nach Madagaskar. Und habe irgendwo meine Instrumente schon eine Woche vorher oder 14 Tage vorher schon rüber. Quetsche, Gitarre, Ukulelen, mindestens zwei. Und dann habe ich große Konzerte in Antananarivo gehabt. Das waren dann 4-Stunden-Konzerte. Wahnsinn, Es war unglaublich. Und ich habe diese ganzen Proben alle mit den Musikern zusammen gemacht. Ich habe teilweise bei denen dann in Antananarivo gewohnt. Schlafsack, zack, Matte aufgelegt, Bombs lag man auf dem Boden irgendwie. So habe ich dann im Grunde genommen mit den Madagassen zusammen meine Proben da gehabt, ne? Und dann auf einmal waren diese großen Konzerte, ne? Cinema Canto, das größte Kino, wahnsinniges Publikum. Auf der Empore, das war so wie in den Filmen, so Kinder des Olymps und so was, wo die da auf der Empore da immer die Bambule gemacht haben. Da war das Volk oben und unten haben die diplomatischen Beziehungen gesessen und so. Und da habe ich 4 Stunden mit denen zusammen Konzerte gehabt, ne? Dann kam unser Folkmeister Jochen Wiegand von Liederjahren und hatte gesagt, das wollte ich dir sowieso schon sagen, du musst jetzt ein Liederbuch machen. Weil er damals auch schon Liederbücher in dieser Serie gemacht hat. Und dann wollte er unbedingt, dass ich dieses Liederbuch über das Ruhrgebiet mache. Ja, und dann habe ich mich dann auf die Socken gemacht und habe dann angefangen zu recherchieren und zu machen und zu tun. Daraus ist dann Liederbuch Ruhr entstanden. Lieder und Leute vor Ort. Ich habe Leute besucht. Das war natürlich meine Hauptarbeit. Ich bin gereist im Ruhrgebiet und hatte ganz viele Kontakte. Und die haben mir vorgesungen. Ich habe alte Leute gehabt. Ja, das waren alte Bergleute. Die waren sehr, sehr froh, dass jemand kam und sich überhaupt mit diesen Liedern auseinandersetzte. Und die wollten unbedingt, dass diese Lieder gerettet. Mein Vater war Bergmann, kannten sie natürlich alle. Aber es gab eine ganze Menge von anderen Liedern, die man nicht so kannte. Und genau dieses Material sollte erhalten bleiben. Die waren froh, dass da so ein bekloppter Liedermacher kommt und dann zuhört und aufgenommen hat. Und wollte dann unbedingt, dass diese Lieder erhalten bleiben. Und das waren traditionelles Material. Teilweise 1870, 1890, 1903, 1905, was ich da an Liedern rausgegraben habe. Fantastisches Material. Ne? Wenn die solche Texte gemacht haben, dann haben die kaum Dialekt gesungen, sondern da haben die Hochdeutsch gesungen. Die Bergarbeiter wollten dann was Wichtiges mitteilen und dann haben die dann eben Hochdeutsch gesungen. Ne? Der Streik 1889, da war einer, der hieß Heinrich Kämpchen. Ein typisches Lied von ihm war, der Lohntag ist gekommen, die Bergarbeiterfrau, das Jüngste auf dem Schoß hält, Lohnungsüberschau, das ist für Pacht und Steuer und das für Brand und Licht, das für Brottat und Kartoffeln und weiter kommt sie nicht. Heinrich Kämpchen war Bergarbeiter. Er war der Streikführer. Und dann kam der auf die schwarze Liste und dann hat er seinen Job verloren. Er hat dann auch für die Bergarbeiterzeitung weitergeschrieben, Texte gemacht. Und diese ganzen Texte, die er dann geschrieben hat, sind auch teilweise von uns vertont worden. Also dieses auf der schwarzen Liste gab es vorher nicht als Lied.
Dem, der auf der Liste steht, hilft kein Bitten, kein Gebet. Mögen Weib und Kind verhungern, er muss durch die Lande lungern. Ohne Arbeit, ohne Geld, weil es so den Herrn gefällt.
Heinrich Kämpchen hat hervorragende Texte gemacht, die ich dann vertont habe. Weil ich so gedacht habe, wenn du ein Lied machst und du singst halt im Konzert, dann hören die Leute zu und dann fragen die, wo hast du denn den Text her? Und dann erzähle ich denen auch von Heinrich Kämpchen, weshalb der dann solche Lieder geschrieben hat und so.
Umsonst bin ich von Schacht zu Schacht umhergeirrt in den Revieren. Ich habe keinen Trost gebracht, ich habe nichts mehr zu verlieren.
Also als hier dieser Kampf der Rhein-Preußen-Siedlung losging, und die haben mich mehr oder weniger geholt. Da waren die noch eine normale Bürgerinitiative. Dass ich mit einer der Gründer der Genossenschaft war, war dann auch meine Arbeit als Liedermacher mehr oder weniger. Ich hatte keine Angst, dass ich nichts mehr zu tun hatte. Die Siedlung gehörte der Zeche Rhein-Preußen. Diese Häuser 1889, 1895, die sollten abgerissen werden. Es wurde ja schon hier teilweise abgerissen. Es waren hier 1200 Häuser. Jetzt sind nur noch 410 Häuser. Der Rest ist alles abgerissen worden. Und die wollten weiter abreißen. Und wir haben gesagt, nicht mit uns. Und dann haben wir eine Initiative gehabt. Und diese Initiative hat sich verfestigt. Und dann waren wir so weit, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt eine Genossenschaft gründen, damit die Leute in diesen alten Häusern, 100 Jahre alte Häuser, wohnen bleiben können und hier nicht rausgeschmissen werden. Das haben wir geschafft. Und dann irgendwann kamen die an und sagten, pass mal auf, Frank, du kriegst jetzt dein Deputat. Wir haben ein Haus, das hat 36 Quadratmeter. Du bist alleine, für dich reicht das. Dann habe ich dieses Haus gekriegt, Stall und Waschküche. Da gab noch einen Anbau und dann habe ich angefangen, hier aus dem Stall und der Waschküche ein Bad und eine Küche zu bauen. Unter dem Motto, der Ingenieur ist nicht zu schwör, habe ich dann mir Gas reingelegt und habe eine Heizung gebaut, Fußbodenheizung. Ich hörte auch auf, Lieder zu machen. Ich habe keine Lieder mehr gesungen, als ich merkte, dass die ganze politische Situation sich verändert hat. Dagegen anzusingen war gar nicht möglich. Ich habe mich dann mehr darauf beschränkt, zu recherchieren und zu schreiben, festzuhalten. 10 Jahre lang war ich auf dem Index. Die haben mich 10 Jahre lang nicht gesendet, weil ich mit meinen Liedern zu politisch war. Ich konnte deshalb überleben, weil ich eben einen Beruf hatte. Ich war nicht als Liedermacher abhängig davon. Und das war mein großes Glück. Bis zum Schluss. Ich bin mehr oder weniger damit in Rente gegangen. Das, was ich im Augenblick mache, ist, ich packe oben Kisten und schicke Teile meines Archivs an das Volksliedarchiv Freiburg. Die haben gesagt, wir wollen alles von dir haben. Und das ist wunderbar. Das ist für mich sehr erleichternd, dass ich sage, es hat Sinn und Zweck gehabt irgendwo. Und jetzt liegt das dann in Freiburg in dem Archiv und dann gehen Studenten dran und arbeiten mein Material auf, ne?
Heute zu Gast in den erlebten Geschichten war der Liedermacher Frank Beyer. Unser Autor Thomas Daun hat ihn besucht. In unserer nächsten Ausgabe, am kommenden Dienstag, lernen Sie den Integrationsbeauftragten Schena Sargut kennen. Erlebte Geschichten, 20.04 Uhr auf WDR 5.
WDR 5.